Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Thermo im Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Lennart Wild, ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Jens Poth, Oberarzt unserer Klinik. Und wir wollen heute sprechen über die Reanimation des Erwachsenen, wie die Laienreanimation funktioniert, wie Advanced Life Support, also das, was dann ärztliches Personal oder Rettungsdienstpersonal macht, funktioniert und worauf man da achten sollte. Wir versuchen so ein bisschen einen praxisnahen Approach zu wählen, wo sich jeder so ein bisschen was rauspicken kann, wie man das Chaos beherrscht, sozusagen im Rahmen einer Reanimationssituation. Ja, Jens, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und dann lass uns doch direkt mal anfangen. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Ich habe ein kleines Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar soll es ja heute um die Reanimation gehen. Mhm. Überraschenderweise ist der Patient jetzt reanimationspflichtig. Und zwar, unser Arzt, den wir behandeln, ist Notarzt und wird zu einer Reanimation gerufen. Ein 60-jähriger Beamter, der ist im Edeka umgefallen. Bystander, wie wir sagen, also Laien, haben gemerkt, dem geht es irgendwie nicht gut, haben angefangen, den zu reanimieren. Auf Anleitung quasi des Rettungsdienstpersonals am Telefon. Der hatte irgendwie keine Atmung. Dann haben die gesagt, ja, jetzt müssen sie mal drücken. Gut, haben sie gemacht. Dann kommt 7 Minuten später, kommen RTW und Notarzt. Bis dahin wird er durchgehend reanimiert, aber nicht beatmet. Und dann übernimmt das Rettungsdienstteam und dann wollen wir jetzt hier mal uns überlegen, was ist denn gut daran, wie es bisher gelaufen ist, was sollte man vielleicht anders machen, vielleicht auch nicht. Was meinst du dazu?
Ich finde es sehr schön, dass die Berufsanamnese direkt mitgegeben wird. Ist natürlich völlig irrelevant zu diesem Zeitpunkt. Okay, also wir nehmen mit, 61-jähriger männlicher Patient, im Supermarkt kollabiert. Und direkt vorweg für diese Fallbeschreibung und die Beschreibung der Ausgangssituation, natürlich hat er extremes Pech gehabt, aber es ist eigentlich auch ziemlich viel gut gelaufen. Also Zeit spielt eine extrem kritische Rolle in dem Zusammenhang, den wir hier besprechen. Wir haben einen Kreislaufstillstand. Der Kreislauf soll am Ende wiederhergestellt werden. In der Zwischenzeit müssen wir natürlich dafür sorgen, dass alle lebenswichtigen Organe, insbesondere das Hirn, mit ausreichend Sauerstoff, Nährstoffen versorgt wird. Bedeutet konkret, das Ding, der Kreislaufstillstand, der muss erstmal erkannt werden. Das hört sich lapidar an, kann aber nicht immer ganz einfach und eindeutig sein. Ist ein Grund, weshalb die aktuellen Leitlinien, zum Beispiel des European Resuscitation Councils, aber auch die amerikanischen, also international eigentlich, von der klaren Feststellung des fehlenden Karotispuls zum Beispiel abgerückt sind und nur noch von fehlenden Lebenszeichen sprechen. Also zum Beispiel keine Atmung, aber auch Schnappatmung, durch die man sich nicht verwirren lassen sollte. Der Bewusstseinsverlust und keine Bewegung, das kann schon ausreichen. Und in diesem Fall haben die Bystander, die Passanten, das erkannt, haben vielleicht auch gezweifelt, ist das jetzt ein Kreislaufstillstand, wissen wir nicht, haben trotzdem angefangen, den Patienten Laien zu reanimieren, was völlig korrekt ist in diesem Zusammenhang, also sehr gut reagiert. Hätten sie das nicht erkannt, dann versucht man aktuell, und das ist so der Schwerpunkt der letzten Leitlinien gewesen, gab es so eine Big Five-Strategie, was sind so die Kernelemente, um das Reanimations-Outcome zu verbessern. Und da gibt es den Punkt der telefongestützten Reanimation, Telephone CPR. Es wäre dann Aufgabe des Leitstellendisponenten gewesen, diese Reanimationssituation zu erkennen und möglichst auch eine Reanimation anzuleiten, die Leute zu motivieren, was zu tun. Das ist in dem Fall schon passiert. Also bis dato sehr gut gelaufen.
Was heißt genau Schnappatmung? Also ich habe immer gelernt, damals noch, also eine Atmung, die nicht normal erscheint. Aber unter Schnappatmung, finde ich, kann man sich erstmal schwierig was vorstellen.
Ja, da hast du jetzt nichts Falsches gelernt. Der Begriff Schnappatmung beschreibt eigentlich, ist ein sehr bildlicher Begriff, beschreibt die tiefe, vielleicht etwas japsende Atemzüge, die eigentlich, das ist ein agonaler Prozess. Also es gibt zu diesem Zeitpunkt schon keinen Kreislauf mehr. Es hört irgendwann auf, das heißt, der Kreislaufstillstand kann noch nicht allzu lange zurückliegen, wenn man so etwas vorfindet, reicht aber nicht aus, um jemanden, ja, also es ist kein Sign of Life.
Als ich Schnappatmung zum ersten Mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, das ist ja relativ langsam. Also das ist ja, also wir atmen mit einer Atemfrequenz von so 15, 16, du vielleicht bist erkältet ein bisschen schneller. Das ist eine geringere Frequenz, ist das richtig?
Das ist meistens so, ja, ja. Ist korrekt.
Okay, das fand ich immer, also die ziehen so irgendwie komisch Luft ein, das ist irgendwie langsam und es sieht irgendwie unvollständig aus. Man hat das Gefühl, die Einatmung bricht ab.
Langsam, tief, vielleicht abgebrochen, sieht eben ein bisschen aus wie ein Fisch auf einem Trocknen, der nach Luft schnappt.
Gut, weil das finde ich ist immer, gerade das ist als jemand, der vielleicht nicht medizinisch bewandert ist, der atmet ja noch, man kann ja feststellen, das sieht komisch aus, aber da den Transfer zu schaffen, das ist eine Reanimationssituation, ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung.
Genau, das ist das Schwierige und verhindert dann unter Umständen, dass eine Laienreanimation eingeleitet wird. Und bei den Eintreffzeiten unserer Rettungsdienstsysteme, Schrägstrich vielleicht auch First-Responder-Systeme, je nachdem, wo man sich aufhält, ist das am Ende dann eine Katastrophe.
Jetzt hatte ich schon so provokant vorgelesen oder gesagt, die haben den nicht beatmet. Was ist denn da aktueller Stand? Also als ich Führerschein gemacht habe, hieß es immer noch 30-2, 30 mal drücken, zweimal beatmen. Ist das noch so?
Dann ist dein Führerschein vielleicht noch nicht ganz so lange her, jedenfalls ist das eigentlich auch noch aktuell. Die Compression-Only CPR, wie der Engländer dann sagt, die ist aber okay. Also das ist besser als nichts. Allein durch die Thoraxkompression wird minimal Luft bewegt. Das Blut ist noch restoxygeniert, weil der, wenn es zumindest, wenn man früh mit der Reanimation anfängt, nach dem Stillstand, sodass das den Leitlinien nach okay ist, es soll Hemmschwellen abbauen bei den Laien und verhindern, dass gar nichts getan wird. Insofern finde ich das einen guten Baustein. Das würde dann eben bedeuten, okay, ich mache keine Zwischenbeatmung, sondern komprimiere nur den Thorax. Auch hier möglichst einfach halten. Hemmschwellen sollen abgebaut werden. Untere Sternumhälfte, circa 5-6 cm, nicht tiefer. Sprich, kann ungefähr einem Drittel der Thoraxtiefe entsprechen. Mit einer Frequenz von, ja, wir peilen mal die 110 bis 120 an. Meistens ist es ein bisschen drunter. Und dann hat man schon viel getan.
Jetzt hast du schon erklärt, wie die Laienreanimation grob aussehen soll. Vielleicht kann man noch einmal deutlich machen, Hypoxietoleranz. Wo bewegen wir uns da? Warum ist das ein Problem, wenn man das nicht macht? Nach dem Motto, ich habe aber doch direkt angerufen und die waren ja nach, in dem Fall 7 Minuten da, ist ja schon grenzwertig. Warum?
Also die Eintreffzeit des Rettungsdienstes ist nicht das, was du mit grenzwertig meinst, die 7 Minuten. Liegen ja voll in dem, was wir in Deutschland zu erwarten haben, wenn es gut läuft. Ja. Die Frage nach der Hypoxietoleranz bezieht sich ja darauf, was passiert, wenn eine Zelle, ein Gewebe, ein Organ nicht mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Das stellt zunächst den Funktionsstoffwechsel ein. Bedeutet konkret, man wird bewusstlos. Das Hirn wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, wird nicht ausreichend durchblutet. Im Anschluss wird auch der Strukturstoffwechsel eingestellt. Zellen sterben ab und können sich eben je nach Organ auch nicht regenerieren. Und das ist eben im Herzen, im Hirn der Fall. Und hier ist die Hypoxietoleranz eben kurz, wenige Minuten. Ja, sagen wir 2, 3, vielleicht maximal 5 Minuten. Aber nach diesem Zeitrahmen bleiben schwere, irreversible Schäden zurück. Deshalb ist so ein früher Beginn einer Laienreanimation, um Zeit zu kaufen, extremst wichtig.
Das heißt, um das nochmal klar zu sagen, wenn dann nach 7 Minuten jemand kommt und das ist 7 Minuten ein echter Herz-Kreislauf-Stillstand ohne irgendeine Form des Restkreislaufs, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der jemand, egal wie gut es danach läuft, bleibende Schäden davon trägt.
Das ist erstmal korrekt und richtig, genau. Nicht vergessen, wenn ich ankomme, bis dahin weiß ich nur, der war bewusstlos. Wann der Kreislaufstillstand dann konkret eingetreten ist, ist ja immer ein Fragezeichen. Ja, das heißt, nach 7 Minuten heißt das nicht, wir fangen mit gar nichts mehr an, sondern natürlich wird er noch reanimiert. Aber wenn bis dahin nichts stattgefunden hat, ist das prognostisch extrem schlecht.
Das fand ich auch, als ich Notarztkurs gemacht habe, eine irgendwie entlastende Aussage, wenn man als Notarzt oder als Arzt irgendwann zu einer Reanimation präklinisch kommt, ist meistens die Prognose des Patienten schon entschieden durch das, was bis dahin passiert ist. Also die in 80-90% kann man vielleicht das noch retten, was noch da ist, aber die, wo es halt wirklich schlecht läuft, da ist es bis dahin schon schlecht gelaufen, da kann man dann auch nichts mehr rausholen. Auch wenn wir irgendwie immer das Gefühl haben, wir haben ein schlechtes Outcome nach einer präklinischen Reanimation, liegt das wahrscheinlich nicht daran, dass das Rettungsdienst oder das ärztliche Personal das so schlecht gemacht hat, sondern dass wir so eine hohe Zeit hatten, wo wenig bis nichts gelaufen ist oder der Patient halt so krank war.
Ja, ist richtig. Vielleicht zwei Punkte dazu. Wenn man jetzt in die Literatur schaut, Fachliteratur, versucht man ja schlussendlich, um die Qualität der professionellen Reanimationsversorgung beurteilen zu können, muss man ja irgendwie die Patienten rausfiltern, die in Anführungszeichen sowieso verloren sind. Das heißt, da gibt es Referenzpatienten, das ist der Kreislaufstillstand am ehesten aus kardialer Genese, also Ursache Herzinfarkt, primäre Herzrhythmusstörung, mit begonnener Laienreanimation und eben ohne lange No-Flow-Zeit. Und das beschreibt dann am ehesten so einen Referenzpatienten, der ist rettbar, potenziell rettbar, der hat VF, VT, also Ventricular, oder eine auf Deutsch ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern. Und das beschreibt den Referenzpatienten, der ist rettbar und das kann ich dann vergleichen untereinander. Genau. Der zweite Punkt, den ich dazu noch erwähnen möchte, ja, vielleicht, und das wird jetzt ein bisschen getriggert aus dem Umstand heraus, dass ich gerade in der Neuro bin. Wir können nicht immer den Leuten selber helfen. Trotzdem können wir vielleicht indirekt anderen helfen. Am Ende unserer Bemühungen mag das Hirn, die Person, um die es hier geht, der Mensch, verloren sein. Aber worauf ich hinaus möchte, vielleicht hat der vorher sich geäußert und hat gesagt, wenn mir sowas passiert, dann schaut doch mal, ob ich nicht noch anderen helfen kann, wenn der Hirntod eintreten sollte. Eigenes Kapitel, recht komplex. Dann kommt für mich zum Beispiel eine Organspende in Betracht. Also nicht einfach Koffer abstellen, alles hinwerfen, hat sowieso keinen Sinn, sondern da ergeben sich unter Umständen noch Möglichkeiten und Wege, auch anderen zu helfen. Zurück zum Fallbeispiel. Du bist ja jetzt über das Stichwort Zeit und Hypoxietoleranz daran gegangen. Ich habe jetzt Hypoxietoleranz des Hirnes erwähnt. Auch das Herz hat natürlich einen hohen Stoffwechsel, hohen Energiebedarf. Wenn der nicht gedeckt ist, fängt es an zu flimmern. Irgendwann sind die Energiereserven aufgebraucht. Und das Ganze geht zum Beispiel in Asystolie über, die dann prognostisch deutlich schlechter ist. Das heißt, im Idealfall habe ich in dieser Flimmerphase es geschafft, den Kreislauf wiederherzustellen. Und hier kommt es eben auf eine frühe Defibrillation an. Das ist auch noch so ein sehr zeitkritischer Faktor, der dadurch ermöglicht werden soll, dass man zum Beispiel so Public Access Defibrillation Programme, AEDs, sind die Geräte, automatisierte Defibrillatoren, in der Öffentlichkeit anbringt und zugänglich macht. Idealerweise dann auch noch der Bevölkerung vermittelt, wie die anzuwenden sind. So ein Vorzeigebeispiel über die letzten Jahre, / Jahrzehnt, ist die Stadt Seattle in den USA, die da recht gut drin sind, ja, die Öffentlichkeit zu schulen, diese Defibrillatoren zu verteilen, zu schulen, bekannt zu machen, wo die sind. Und zusätzlich als dritten Punkt First-Responder-Systeme zu unterhalten, also im Zweifel auch das nächstgelegene Feuerwehrauto, das Polizeiauto dahin zu schicken und erstmal einen Helfer vor Ort zu haben, der auch defibrillieren kann.
Du hast gerade schon sehr plastisch dargestellt, warum es gut sein kann, früh zu defibrillieren oder gut ist in den meisten Fällen, wenn es ein Schockbarrhythmus ist. Was sind denn die Nachteile dieser AEDs? Also gibt es da einen Nachteil oder sollte man den immer... Wenn ich jetzt da alleine irgendwo bin und da liegt einer reanimationsfähig, sollte ich dann rennen und den nächsten AED holen?
Ja, leitet sich auch daraus ab, wenn du den vermeintlichen Kreislaufstillstand erkennst, ist ja Aufgabe 1 Hilfe holen, dann mit den Reanimationsmaßnahmen anfangen. Das Problem an den Geräten ist, es ist verkompliziert. Man stelle sich den Laien vor, die unbedarften Ehemann, die unbedarfte Ehefrau, die auf einmal ein technisches Gerät sehen und überhaupt noch nie gesehen haben. Die wissen zwar, okay, ich muss jetzt irgendwie reanimieren, das habe ich mal gehört und gelernt, aber jetzt haben die dieses Ding da eingeführt. Und das birgt die Gefahr, dass dann erstmal gar nichts passiert, weil man sich vielleicht ablenken lässt dadurch, also oder schocken lässt. Zwar nicht im Stromsinne, im Sinne des Gerätes, sondern ja, man entwickelt Angst, etwas anzuwenden, was man nicht kennt.
Das heißt aber, du würdest sagen, man darf die Reanimation, die Thoraxkompression unterbrechen, um das Ding zu holen? Oder sollte das immer irgendwas sein, wo ein Zweiter dabei ist?
Wenn man jemanden Zweiten vor Ort hat, schickt man natürlich den Zweiten. Im Idealfall werden die Thoraxkompressionen nicht unterbrochen oder die Basismaßnahmen ohne AED, sprich Beatmung und Thoraxkompression, nicht unterbrochen zum Anbringen des Defibrillators. Im Zweifel ist das Anbringen aber vorrangig zu betrachten. Also möglichst kurze Unterbrechung, Ding anbringen, weitermachen. Wenn ich weglaufen muss, um das Ding zu holen, nein. Dann bleibe ich vor Ort, reanimiere den Patienten. Ich muss nur sichergestellt haben, dass ich Hilfe geholt habe, Hilfe gerufen habe und dass die unterwegs ist.
Okay, das ist, glaube ich, nochmal, gerade was diese Basismaßnahmen angeht, das ist ja das, wo auch die Evidenz am besten ist. Die Thoraxkompressionen sind halt das, was den reanimationswichtigen Patienten am Leben hält. Der AED kann sehr gut helfen, aber wenn ich jetzt 2 Etagen laufen muss, um den zu holen, in der Zeit nichts passiert, geht es dem Patienten schlechter, als wenn ich einfach weitergedrückt hätte.
Genau.
Ich glaube, das ist.
Also wenn jetzt sozusagen jemand anders den zuführt oder es passiert, weiß ich nicht, zufälligerweise in demselben Raum, wo so ein Ding hängt, klar, verwenden, aber nicht den Patienten verlassen, um das Ding zu holen, sondern lediglich, um sicherzustellen, dass jemand kommt zur Hilfe und sowas mitbringt. Ja, das ist der Sinn, ein First-Responder-System zu unterhalten oder den Rettungsdienst zu schicken. Wen auch immer, erstmal mit einem Defibrillator. Den kann man schon noch mit zum Basic Life Support, so heißt BLS, fassen. Aber wie du richtig sagst, das Wichtigste ist qualitativ hochwertige Thoraxkompression und im Idealfall mit Beatmung.
Okay, also wenn wir jetzt BLS einmal sozusagen abbinden wollten, dann Hilfe rufen, die Thoraxkompression, wie hast du eben erklärt, und im Zweifel ein AED, wenn es irgendwie verfügbar ist. Was ich immer noch recht wichtig finde, wenn mehrere Leute da sind, darf man sich ruhig auch abwechseln. Was ist so deine oder so dein Gefühl, ich meine, weiß, da gibt es auch Empfehlungen für, aber wann würdest du sagen, sollte man sich als Laie, wenn man jetzt auch nicht unbedingt mitzählen kann, wann sollte man sagen, jetzt muss man jemand anders drücken?
Naja, spätestens dann, wenn ich merke, ich werde müde, das ist anstrengend. Und wenn ich als Beobachter merke, die Thoraxkompressionen, die laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, sprich die Drucktiefe ist nicht tief genug oder die Frequenz lässt nach. Und diese Ermüdungserscheinungen kommen sehr schnell. Also spätestens nach 2 Minuten sollte man die Person, den Helfer, oder die Helferin, die die Herzdruckmassage durchführt, auswechseln. Im Falle eines angeschlossenen AEDs kann sich dafür natürlich die Unterbrechung einer Herzdruckmassage, die durch den AED geleitet wird, ja, kommen eben Prompts, Sprachanweisungen, Patienten nicht berühren, Rhythmusanalyse. Das sind geeignete Zeitpunkte, um eben das Personal zu wechseln.
Dann wollen wir vielleicht einmal dazu übergehen, jetzt ist der Notarzt da. Wir sind jetzt jenseits des Basic Life Supports und wollen jetzt eher auf die Advanced Life Support Schiene, also den ärztlichen oder rettungsdienstlichen Life Support. Das ist ja jetzt erstmal eine Situation, wo wir eigentlich viele Dinge machen wollen, aber nicht alles gleichzeitig können. Wenn du als Arzt bei einem reanimationswichtigen Patienten eintriffst und der ist bisher nur BLS versorgt, was machst du als allererstes? Was ist deine höchste Priorität?
Die höchste Priorität ist, dass die BLS-Maßnahmen weiterlaufen. Dass niemand auf einmal Fallhände bekommt, oh, da sind die Profis da. Jetzt höre ich auf. Das wird natürlich passieren, deshalb muss ich sicherstellen, dass das Personal, wir sind ja in der Regel zumindest im weiteren Verlauf dann zu viert, dass eben jemand die Thoraxkompression übernimmt. Falls noch nicht angeschlossen, wird eine zweite Person den Defibrillator anschließen, eine Ableitung ableiten und parallel dazu in der Regel eine Beutelmaskenbeatmung beginnen und vielleicht zügig zum Beispiel einen Larynxtubus einlegen. Das sind so die ersten Dinge, die passieren werden. Und dann hängt ja das Allermeiste im Bereich des ALS von dieser ersten Rhythmusanalyse ab. Die entscheidet nämlich über die weiter durchzuführenden Maßnahmen. Wir befinden uns dann im Universalalgorithmus des Advanced Life Supports, wo die gesamte weitere Therapie dann davon abhängt, ob ich einen defibrillierbaren Rhythmus vorliegen habe. Teilweise hat sich da auch der Begriff Hyperdynama-Kreislaufstillstand eingeschlichen. Das bedeutet ein Kammerflimmern, eine Kammertachykardie, die eben durch einen elektrischen Stromstoß beendet werden kann. Oder eben ich habe einen nicht defibrillierbaren Rhythmus. Bedeutet eine entweder pulslose elektrische Aktivität, wo ich zwar eine elektrische Aktivität im EKG erkenne, das Herz aber keinen Auswurf generiert, oder eine tatsächliche Asystolie, wo selbst keine elektrische Aktivität mehr erkennbar ist. Und in diesem zweiten Fall, also bei den nicht defibrillierbaren Rhythmen, kommt es dann eben darauf an, die Basismaßnahmen vernünftig weiterzuführen und zügig Adrenalin zu applizieren.
Wenn wir jetzt noch einmal auf die ersten paar Sekunden bzw. Minuten schauen. Du kommst zum Patienten, es wird weiter gedrückt, man beginnt mit einer Beutelmaskenbeatmung und es wird zwischendrin vielleicht kurz unterbrochen, um Patches zu kleben, die es vorher noch nicht gab. Zu welchem Zeitpunkt schaust du dir zum ersten Mal den Rhythmus an?
Es gab in den, ich meine, es waren die Leitlinien 2015 oder 2010, also Vorgängerleitlinien empfahlen schon mal, dass man erst eine Zeit X, ich habe sie nicht mal mehr präsent, eine hochwertige Thoraxkompression durchführt, Basismaßnahmen durchführt, weil sich eben nur ein oxygeniertes Herz, ein Flimmern aufrechterhalten kann, das dann dadurch in ein grobes Flimmern überführt werden sollte. Und das ist eher defibrillierbar. Das hat man verlassen. Es gibt keinen bestimmten Zeitpunkt X, ab dem der Rhythmus analysiert werden sollte, sondern sobald der Defi drauf ist. Abweichungen davon gibt es vielleicht, gibt es eigentlich nicht. Also sobald das Ding drauf ist, Rhythmusanalyse.
Das heißt, du würdest dir den Rhythmus angucken. Würdest du in dem Fall direkt auch versuchen, den Rhythmus zu behandeln, wenn du ihn elektrisch behandeln kannst, also zu schocken? Also im Sinne von, du kommst hin, klebst drauf, siehst, ist ein Flimmern. Würdest du dann laden und schocken? Oder würdest du erst reanimieren, währenddessen laden und dann schocken?
Jede Pause, wann auch immer ich irgendwas anderes mache, und zwar egal was, Basismaßnahmen müssen weiterlaufen. Gelehrt wird, zumindest so wie ich es praktiziere und mitgenommen habe, Rhythmusanalyse, dann den Defi laden. Währenddessen werden die Basismaßnahmen fortgesetzt. Und wenn der Defi geladen ist, dann eben kurz nochmal Hands-off, Auslösen des Schocks. Und diese Zeit zwischen Hands-off und Auslösen des Schocks, die muss dann wieder sehr, sehr, sehr kurz gehalten werden.
Die Erfolgskontrolle ist ja dann das Nächste. Wann machst du die? Also du hast einen Schock abgegeben und willst jetzt wissen, flimmert der Patient noch oder bin ich wieder in einem Kreislauf? Oder sagen wir mal in einer elektrischen Aktivität, die einen Kreislauf erzeugen könnte. Wann überprüfst du das?
Ja, ist erstmal egal, ob das der Fall ist oder nicht, weil in diesen ersten Sekunden eines vielleicht wiederhergestellten Kreislaufes, einer geordneten Herzaktion, wird das nicht ausreichen, um sofort einen perfundierenden Rhythmus, einen perfundierenden Kreislauf aufrechtzuerhalten und wiederherzustellen. Das ist der Grund, weshalb die Basismaßnahmen dann fortgesetzt werden, bis im Universalalgorithmus die nächste Rhythmuskontrolle vorgesehen ist. Und zu dem Zeitpunkt überprüfe ich dann auch, ob eben Signs of Life vorliegen oder wenn medizinisches Fachpersonal geübt und trainiert da drin ist, ob ein Karotispuls, ein zentraler Puls vorliegt. Vorher nicht. Natürlich breche ich ab, wenn ich vorher klare Signs of Life habe und der Patient sich zum Beispiel spontan anfängt zu bewegen oder zu husten zum Beispiel.
Was ist genau, das müssen wir vielleicht nochmal erklären, der Ablauf des Universalalgorithmus? Also wie lang ist der und was ist da drin? Was ist ein Zyklus?
Ein Zyklus beschreibt die Phase ab Rhythmusanalyse bis zur nächsten. Das ist ein Zeitraum von 2 Minuten, der gefüllt ist mit Basismaßnahmen. Ab der dritten erfolglosen Defibrillation im Falle eines hyperdynamen Kreislaufstillstandes wird in diesen Phasen der Basismaßnahmen werden eben auch die notwendigen Medikamente zum Beispiel appliziert. Der Atemweg kann gesichert werden. Ich sage bewusst kann anders gesichert werden. Und in dieser Zeit, das dürfen wir nicht vergessen, sollte man sich, sobald dieser Universalalgorithmus stabil läuft, um die möglichen Ursachen eines Kreislaufstillstandes kümmern. Letztendlich behandeln wir ja nur ein Symptom. Es muss irgendeinen Grund geben, warum es diesem Patienten so geht, wie es ihm gerade geht. Und wenn wir diesen Grund nicht beseitigt bekommen, dann werden unsere Bemühungen wahrscheinlich frustrant sein.
Okay, da, bevor wir jetzt uns Richtung Gründe bewegen, noch eine Kleinigkeit, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Wir sind ja, haben ja jetzt die elektrische Therapie sozusagen sehr ausführlich behandelt. Noch eine Sache, wie stellen wir denn den Defibrillator ein? Also was ist quasi der erste Angriff des Defibrillators?
So viel haben wir zur Elektrik ja noch gar nicht gesagt. Wir haben gesagt, wir defibrillieren, haben uns aber noch gar nicht darüber unterhalten, wie. Man kann da alle möglichen Details überprüfen, verbessern, in Studien angehen, wie auch immer. Also Stichwort Paddle oder Patches Position, was ist überhaupt besser? Klassischerweise wird ja von Basis Richtung Apex geklebt, also ein Patch rechts parasternal und eins eben links apikal. Dann, es gibt abweichende Patch-Positionen unter bestimmten Umständen, die da sein können. Eine sehr ausladende weibliche Brust zum Beispiel, sehr übergewichtige Menschen. Andere Gründe, die verhindern, dass ich die Patches eben genau dort anbringen kann, zum Beispiel dann biaxillär als Alternative. Die Impulsform spielt eine Rolle. Zu früheren Zeiten wurde monophasisch defibrilliert, das heißt, der Strom lief sozusagen in eine Richtung durch das Herz. Das hat sich geändert seit geraumer Zeit, wird biphasisch defibrilliert und soll auch biphasisch defibrilliert werden. Man kann sich über die Impulsformen innerhalb dieser biphasischen Defibrillation unterhalten. Da gibt es rechteckige, da gibt es sinusartige, 1000 verschiedene Dinge. Schlussendlich für den Anwender ist es am Ende vom Tag, glaube ich, nachrangig. Es ist auch nicht das, was meiner Überzeugung nach das Wichtigste ist, was uns da irgendwie weit vorwärts bringen wird. Da gibt es 1000 andere Dinge, die einen wesentlich größeren Effekt haben, wie zum Beispiel die Leute dazu zu bringen, Laien zu reanimieren. Zurück zum Defi. Wir schalten den ein und müssen uns dann nach einer Rhythmusanalyse fragen, okay, was soll der denn jetzt für mich machen? Mit welcher Energie soll der seinen Schock abgeben, wenn ich ihn nicht als AED betreibe? Und im Zweifel wähle ich die höchste verfügbare Energie. Das sind bei den biphasischen in der Regel 200 Joule, die dann appliziert werden. Die werden unter Umständen noch angepasst, je nach Thoraximpedanz, die das Gerät misst. Das sind aber Details, die sind theoretischer Natur für den Anwender erstmal.
Das war jetzt quasi einmal der Beginn im schockbaren Rhythmus. Vielleicht gucken wir uns einmal kurz den anderen Fall an. Du hast die Patches geklebt und siehst, es liegt kein schockbarer Rhythmus vor. Also sagen wir jetzt mal, es ist eine Asystolie. Du hast schon gesagt, man fängt dann an, Adrenalin zu geben. Wann gibt man Adrenalin und wie viel?
Ja, im Falle des nicht defibrillierbaren Rhythmus stellt man fest, dass ziemlich viel, was normalerweise automatisch läuft, wegfällt. Ja? Rhythmusanalyse, Defibrillation, die Gabe von einem Antiarrhythmikum nach eben vergeblichen Defibrillationen, das fällt weg und man ist auf einmal darauf reduziert, die Basismaßnahmen vernünftig durchzuführen und Adrenalin zu geben. Und hier hat sich die Standarddosis von 1 Milligramm IV etabliert. Alternative Applikationen zu Routen und Formen waren früher die endobronchiale Gabe, dass man weg von, wenn ich keinen IV-Zugang etabliert bekomme, was in der Situation ja tatsächlich schwierig sein kann, regelmäßig schwierig ist, dann gibt es als alternative Form die intraossäre Gabe, also klassischerweise in der proximalen Tibia oder im Humerusbereich soll ein intraossärer Zugang dann appliziert werden, über den alle Reanimationsmedikamente applizierbar sind. Also 1 Milligramm Adrenalin als Bolus, so früh wie möglich.
Und wann wiederhole ich das, wenn das nicht erfolgreich ist?
Alle 3 bis 5 Minuten.
Sehr gut. Ich glaube, das ist schon mal in der, sagen wir mal, Hypodynamen-Reanimation schon mal das Wichtigste. Also wir reanimieren weiter und dann bleibt uns eigentlich nur alle 3 bis 5 Minuten Adrenalin zu spritzen und zu hoffen, dass wir irgendwie in einen Kreislauf zurückkommen. Wenn wir jetzt schauen, du hast eben schon gesagt, Rhythmusmedikamente. In der, wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite schauen, Hyperdynamereanimation, wir haben 3-mal defibrilliert, haben immer noch einen defibrillierbaren Rhythmus, sagen wir jetzt Kammerflimmern. Was kommt dann dazu, was auf der anderen Seite vielleicht anders ist? Also wir haben schon gesagt, wir geben in den bis zur 3. erfolglosen Defibrillation kein Adrenalin. Okay, dann kommt das offensichtlich dazu. Was ist das andere?
Ich hole dich ab. Also erste Frage ist, wir unterbrechen die Reanimation. Wir sehen, der flimmert, der Patient, unser 61-Jähriger im Supermarkt. Wir schocken. Du hattest eben gefragt, was mache ich danach mit der Erfolgskontrolle? Die Antwort darauf war, wir machen keine. Wir reanimieren weiter. Bedeutet, es wird auch immer nur ein Schock abgegeben. Das war anders zu früheren Zeiten. Es gibt auch heute noch Situationen, in denen ich von dieser Strategie abweichen kann. Das sind namentlich der bereits angeschlossene Defibrillator und dann entsteht ein Kreislaufstillstand. Dann kann ich 3-mal direkt hintereinander schocken. Ratio dahinter ist, das Herz ist so gut oxygeniert, wie es nur geht. Das wird nie besser sein. Also versuch jetzt, dieses Kammerflimmern zu beenden. Denkbar zum Beispiel im Herzkatheterlabor unter bestimmten oder in bestimmten Situationen auf der Intensivstation. Der Schock bleibt jetzt erfolglos, sagen wir. Wir reanimieren weiter. Nach dem 3. erfolglosen Schock ist auch im VFVT, also schockbaren Rhythmusbereich des Universalalgorithmus, die Gabe von Adrenalin vorgesehen. Auch hier 1 Milligramm. Nicht vergessen, das Ganze auch immer gut einzuspülen. Das soll nicht in irgendeiner mäßig perfundierten Vene stehen bleiben. Und zu diesem Zeitpunkt werden dann, weil unsere Schocks bis dato erfolglos geblieben sind, kommen Antiarrhythmika ins Spiel. Und das ist im Wesentlichen oder eigentlich nur Amiodaron, um eben die Erfolgswahrscheinlichkeit des nächsten Schocks zu erhöhen. Das sind 300 Milligramm. Zügig, ja, jetzt nicht anfangen, sich da über Minuten und Ewigkeiten Gedanken zu machen. Das kann gegebenenfalls nach dem 5. Schock nochmal wiederholt werden mit 150. Wenn ich es nicht verfügbar habe, das ist die einzige Situation, die mir jetzt einfällt, wo ich dann eben auch noch auf Lidocain zurückgreifen kann. Sonst ist es das.
Noch eine kurze Anmerkung zum Lidocain aus der Postproduktion. Das, was wir hier gesagt haben zum Lidocain bei Reanimation, ist grundsätzlich richtig. Es kann eingesetzt werden als Alternative zum Amiodaron, wenn dieses nicht verfügbar ist. Die Leitlinien lässt darüber hinaus aber auch noch zu, dass man strukturell umorganisiert sozusagen und Lidocain standardmäßig in einem bestimmten Bereich einsetzt als Alternative zu Amiodaron. Das heißt, wenn sich ein bestimmter Rettungsdienst dazu entscheidet, wir haben aber bessere Erfahrungen mit Lidocain, wir kennen das besser, dann kann das standardmäßig als Ersatz für Amiodaron eingesetzt werden und wird von der Leitlinie als gleichwertig angesehen. Dann haben wir jetzt die Kreislauftherapie, sagen wir mal, einigermaßen abgedeckt, zumindest nach meinem Gefühl. Das andere, was ja bei der Reanimation immer, sagen wir, abgearbeitet werden muss, ist in irgendeiner Form ein Atemweg. Du hast schon gesagt, die initiale Maßnahme ist die Maskenbeutelbeatmung. Muss man zwingend einen Atemweg etablieren, einen Atemweg sichern oder kann man damit auch jemanden ins Krankenhaus fahren?
Ja, wird man schon irgendwie hinkriegen, ist auch okay. Aber suffizient Beutelmasken zu beatmen in einem wackelnden Rettungswagen ist schwierig. Im Kern geht es ja um die Frage, gibt es eine Maßnahme, die das beteiligte Personal sicher durchführen kann? die den Reanimationserfolg wahrscheinlicher macht und in keinem Fall zu einer Verschlechterung beiträgt. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, wann führe ich denn eine urotracheale Intubation durch? Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, das dann zu tun, wenn ich geübt darin bin, wenn ich weiß, was ich da tue, wenn ich sicher beurteilen kann, wo dieser Tubus zu liegen kommt. Nicht vergessen, wir haben eine Kreislaufstillstandssituation. Da ist auch eine Kapnographie eben unter Umständen schwierig zu interpretieren. Das ändert sich vielleicht gerade so ein bisschen mit den technischen Hilfsmitteln, die Einzug in die Versorgung halten. Stichwort Videolaryngoskopie, das mag das vereinfachen. Stand der Leitlinie ist, die endotracheale Intubation nur durch den Geübten und eher nicht während des Kreislaufstillstandes. Wenn ich geübt bin und das hinkriege während des Kreislaufstillstandes, ist das okay. Hat den Vorteil, dass ich Beatmung und Thoraxkompression nicht zwingend voneinander entkoppeln muss. Also ich muss nicht 30-2 als Rhythmus beibehalten, sondern die Druckmassage kann durchgängig erfolgen mit der Frequenz von 100 bis 120 und circa alle 10 Kompressionen erfolgt ein Beatmungshub. Man kann sich natürlich viel Gedanken darüber machen. Ich habe dann intrathorakal geänderte Druckverhältnisse, wie das jetzt zum Beispiel venösen Rückstrom zum Herzen beeinflusst etc. 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 Spätestens nach Rückkehr des Kreislaufes ist ein Moment nochmal zu überprüfen, ob ich den Atemweg jetzt sichere im Sinne einer endotrachealen Intubation. Und auch hier der Geübte ja. Für den Ungeübten, das ist auch okay, jemanden mit einem Larynxtubus zu versorgen und ins Krankenhaus zu fahren, wenn der Thorax, der Brustkorb, sich sichtbar hebt und senkt. Ich im Idealfall noch ein entidales CO2 ableiten kann, vernünftig, und eine Sättigung hergestellt ist.
Ich glaube, das müssen wir einmal kurz erklären, was der Unterschied zwischen endotrachealer Intubation und Larynxtubus ist. Nur ganz kurz.
Ja, der Larynxtubus als technisches Instrument kommt halt nicht in der Trachea, in der Luftröhre zu liegen, sondern kommt im Rachen im oberen proximalen Bereich der Speiseröhre zu liegen, wird dann über zwei luftgefüllte Ballons, sogenannte Cuffs, abgedichtet gegen eben Speiseröhre und Rachenbereich. Und zwischen diesen Cuffs ist ein Luftaustrittsloch, wo die applizierte Luft über Beutel, Beatmungsgerät, was auch immer, dann eben in die Luftröhre einströmen kann. Ist einfacher einzuführen, ist schneller einzuführen, muss nicht so trainiert werden wie ein Endotrachealtubus, ist in der Regel auch auf den, oder ich sag mal so, es ist eigentlich etablierter Standard, das erstmal durchzuführen. In vielen Fällen auch statt Beutel-Maskenbeatmung, also direkt Larynxtubus rein und darüber beatmen.
Das heißt, der große Vorteil ist, ich muss nicht laryngoskopieren, sondern man kann es einfach reinstecken. Es endet in der Regel da, wo es hin soll. Und dass man sich das vielleicht vorstellen kann, dieses Loch, was da drin ist, zeigt halt so Richtung Stimmlippe und da kommt dann Luft raus. Ich habe den geblockt. Er hat den Nachteil, dass ich halt nicht den Atemweg so sicher gegen Aspiration gesichert habe, wie es endotracheal der Fall wäre. Aber ich kann schnell einfach eine Beatmung herstellen. Ich glaube, das ist schon sehr berechtigt, dass das in gewisser Weise Standard ist.
Ganz richtig.
Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, Gründe, jemanden unter Reanimation zu transportieren, aber insgesamt, wir wollen jemanden nicht mehr durch das Team reanimieren lassen, sondern wollen eine mechanische Reanimationshilfe zur Hilfe nehmen. Wie funktioniert das und wann sollten wir die einsetzen?
Mechanische Reanimationshilfen haben aus meiner Sicht dann ihre Berechtigung und ihren Sinn, wenn ich Umstände habe, die die manuelle Thoraxkompression schwierig machen, die es unwahrscheinlich erscheinen lassen, dass ich das qualitativ gut fortsetzen kann. Und das bedeutet, oder als Beispiel, ich habe lange Transportwege oder ich muss jemanden unter Reanimation aus einem Treppenhaus holen, aus welchen Gründen auch immer. Das wären so Gedanken, oder eben ich transportiere unter Reanimation ins Krankenhaus. Dann können mechanische Reanimationshilfen zum Einsatz kommen. Mittlerweile ist allerdings auch wieder klar, the magic bullet ist auch das nicht. Deshalb eben beschränkt auf diese besonderen Situationen. es ist nicht besser als die manuelle Kompression zu Beginn einer Reanimation.
Vielleicht, dass man sich das plastisch vorstellen kann, vielleicht könntest du einmal kurz beschreiben, wie sieht so eine Reanimationshilfe aus? Also, was passiert da genau?
Okay, wir vermeiden mal Hersteller zu nennen. Es gibt ja verschiedenste Dinge. Schlussendlich mit dem Begriff mechanische Reanimationshilfe als Überbegriff kann ja gemeint sein, ein Device, ein Gerät, mit dem ich zum Beispiel eine aktive Kompression und Dekompression durchführe. Man stelle sich einen Saugnapf vor, der zwar runtergepresst wird, manuell dann wieder oder eben auch hochgezogen wird. Das wäre Punkt 1. Was klassischerweise damit gemeint ist, ist etwas anderes. Das sind in der Regel zum Beispiel Gurtsysteme, die um den Brustkorb geschnallt werden, mit einem unter dem Patienten liegenden Brustbrett verbunden sind und sich dann rhythmisch kontrahieren. Es wird abgemessen, wie ist denn der Brustumfang, wie viel Kontraktion muss denn stattfinden, um diesen Thorax adäquat zusammenziehen, komprimieren zu können. Und dann wird das durch diese Maschine selbst eben durchgeführt. Im korrekten Rhythmus oder beziehungsweise mit der korrekten Frequenz. Ich muss nicht mehr wechseln, Helferwechsel nicht mehr machen. Und es ist auch völlig egal, ob das auf einer fahrenden Trage ist oder eben liegend im Krankenhausbett. Genau. Es gibt noch andere Setups, nenne ich es jetzt mal, wo ein Stempel mechanisch auf den Brustkorb des Patienten gedrückt wird. Das sind so die Dinge, die man sich vorstellt.
Bei den Hilfssystemen, das, was jetzt so aktuell ja immer mal wieder heiß diskutiert wird, in die eine, in die andere Richtung, ist ja der, sagen wir mal, Einsatz einer ECMO unter Reanimationsbedingungen als ECLS. Vielleicht könntest du einmal kurz erklären, wie der aktuelle Stand da ist, ob man das flächendeckend empfehlen kann oder ob das jetzt eher so eine, ich will nicht sagen Spielerei, aber eher so ein Studienobjekt ist.
Ja, Spielerei sicher nicht. Studienobjekt kann ich stehen lassen. Es gibt Rettungsdienstsysteme, die das zunächst eben auch im Rahmen von Studien breit ausgerollt haben. Ich meine, dass in Paris sowas durchgeführt wurde. Es hat sich nicht durchschlagend etabliert. Natürlich gibt es Situationen, wir können es anders aufziehen. Die ECMO, also die, ich nenne es mal die Mini-Herz-Lungen-Maschine, stellt ja am Ende eine Reanimationshilfe dar, die genau das macht, was wir ansonsten manuell machen, nämlich Oxygenierung und Kreislauf wieder herzustellen, einen ausreichenden Kreislauf wiederherzustellen, um uns Zeit zu kaufen, das zugrunde liegende Problem zu behandeln. Und es ist natürlich extrem ressourcenaufwendig, das im präklinischen Bereich irgendwie ans Laufen zu kommen. Im Kern hat es sich etabliert, so etwas im Krankenhaus bei intrahospitalen Kreislaufstillständen anzuwenden, wenn es denn am Krankenhaus verfügbar ist. Zum Beispiel bei Vorliegen einer fulminanten Lungenembolie, das ist so ein denkbarer Kontext, oder auch im Rahmen von Risiko-Herzkathetereingriffen ist sowas denkbar.
Ich habe dich eben ein bisschen eingebremst, als du auf die Ursachen raus wolltest, ist jetzt auch schon wieder angeklungen. Ich glaube, da müssen wir noch einmal drauf. Du hattest eben schon gesagt, zu dem ACLS bzw. zu dem Basisalgorithmus gehört, wenn das ein Profi macht, dass man schaut, warum reanimieren wir hier eigentlich gerade? Was sind da die Sachen, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte?
Ja, da haben sich im deutschsprachigen Sprachraum ja die 4 Hs und Hits etabliert, die man hoffentlich erinnert in einer gestressten Situation oder man hat eine kleine Pocket-Card, wo es draufsteht. Wir können das ja schnell durchsprechen. 4x H, da fällt die Hypoxie drunter, sprich die Unterversorgung mit Sauerstoff als primäre Ursache dieses Kreislaufstillstandes. Wir haben vielleicht irgendeine zugrunde liegende Lungenpathologie oder ein Strangulationsereignis, wo sowas denkbar wäre. Die Hypo- oder Hyperthermie, also extreme Störungen der Körpertemperatur. Dann bezeichnen wir das immer als Hypo- oder Hyperkaliämie. Gemeint sind aber auch andere schwere metabolische Entgleisungen. Dann als vierten Punkt noch die Hypovolämie. Soll heißen, der Patient es gibt ein Blutungsereignis zum Beispiel, hat viel Blut verloren und ist deshalb zum Beispiel in eine pulslose elektrische Aktivität, eine elektromechanische Entkopplung gerutscht. Bleiben die Hits? Da ist die Herzbeuteltamponade mit gemeint. Das I steht für die Intoxikation. T, thromboembolische Ereignisse, Lungenembolie, Herzinfarkt. Und S, der Spannungspneumothorax, bei dem eben durch den hohen Druck im Brustkorb verhindert wird, dass das Herz A gefüllt wird, B einen Auswurf generieren kann. Das sind die vier H's und Hits, die ich irgendwie berücksichtigen muss und abhandeln muss.
Es ist ja, glaube ich, jedem klar, warum man das machen sollte. Ich finde das nur als Empfehlung so ein bisschen schwierig, weil man da schnell in so eine unter einen Behandlungsdruck gestellt wird, den man präklinisch nicht erfüllen kann. Also wie finde ich jetzt raus, präklinisch, ob da eine Hypo- oder Hyperkaliämie vorliegt? Ich habe kein BGA-Gerät, zumindest in der Regel. Das kann ich ja nicht machen. Das heißt, was sind die konkreten diagnostischen Maßnahmen, die man präklinisch machen sollte, um da zu einer Diagnosefindung zu kommen?
Fragen hilft, wenn das beobachtet war. Was haben denn die Beiständer, die Zeugen beobachtet? Hatte der vorher ein Schmerzereignis, ein thorakales Druckereignis dieser Patient? Deutet in eine klare Richtung. Liegt ein Unfall vor, Stichwort Spannungspneumothorax, bin ich im Krankenhaus und irgendwie gerade ein ZVK gelegt worden. Wobei, wollen es im präklinischen Bereich bewegen. Intoxikation, gibt es indirekte Hinweise, drum liegende Tablettenschachteln, bekannter Heroinabusus, gibt es Einstichstellen. Das kann hinweisend sein. Die Herzbeuteltamponade, das ist natürlich schwierig, aber auch präklinisch zieht natürlich die Ultraschalldiagnostik immer mehr in die Akutdiagnostik und Therapie ein, ja, bis hin zu Handheld-Devices, mit denen ich eben auch unter Reanimation, zum Beispiel von subxiphoidal, also vom unteren Ende des Brustbeins her kommend, das Herz anloten kann und sehr schnell beurteilen kann, habe ich hier eine Tamponade oder eben nicht. Dasselbe gilt für die vier Hs. Eine Körpertemperatur ist ja tatsächlich messbar, auch präklinisch. Bei der Hypovolämie, auch da sehe ich es, wenn es eine große Blutung gibt. Was übrig bleibt, sind halt die metabolischen Störungen, die ich auch wieder nur höchstens indirekt vermuten kann und dann einen Behandlungsversuch machen kann, wenn der dann nicht fruchtet. Ja, dann bin ich am Ende eben ohne weitere diagnostische Möglichkeit, muss man sagen, sind dann eben auch die Möglichkeiten erschöpft.
Was da, glaube ich, relativ deutlich wird, man befindet sich in einer Reanimationssituation in der Regel in einer Situation, wo sehr, sehr viel zu tun ist. Und man ist mit einer begrenzten Personaldecke da. Vielleicht würdest du einmal erklären, wie du so ein Team organisierst, was zu einem Patienten kommt und es gibt jetzt Aufgaben zu verteilen. Wie gehst du das an? Sagst du, das mache alles ich gehe das durch und leg den Zugang, mach den Atemweg? Oder was ist für dich delegierbar und an wen?
Im Zweifel, also wenn du so offen fragst, alles ist delegierbar an Leute, die es beherrschen. Und das ist der limitierende Faktor. In der idealen Welt sollte sich der Teamleiter nicht in eine Einzelmaßnahme einbinden. Es führt dazu, dass man sich fokussiert, dass man die Umgebung aus dem Blick verliert, dass man das Gefühl für Zeit verliert, etc., etc. Also in einer idealen Welt kann man das so organisieren, dass man sagt, Person A, du machst Atmung, Beatmung, Airway. Person B, du fängst mit der Herzdruckmassage an. Person C, du kümmerst dich um Elektrik. Person D, wenn ich sie denn habe, und da wird es dann meistens schon knapp, du machst die Medikation. Punkt. Setzt voraus, wenn man ein begrenztes Team hat, dass man sich auch überlegt, wie organisiere ich denn den in Anführungszeichen Arbeitsplatz? Wo soll der Defi stehen? Wo soll idealerweise meine Medikationstasche stehen? Wo muss die Sauerstoffflasche hin? Etc. etc. Was da vielleicht durchklingt ist, das kann man trainieren. Ein standardisiertes System hilft in einer Struktur wie einem einheitlichen städtischen Rettungsdienst oder auch in einem Krankenhaus, in einem Reanimationsteam. Training, wenn ich das habe und eine einheitliche Struktur, dann weiß eigentlich jeder, was er zu tun hat, wenn er in dieser Struktur trainiert wurde, auch wenn das Team wechselt. RTW-Notarzt, das sind zwei Teambestandteile, die nicht jeden Einsatz zusammen absolvieren, die sich vielleicht an dem Tag noch gar nicht gesehen haben, die überhaupt nicht wissen, wer sitzt denn auf dem anderen Auto. Die aber, wenn es einheitlich trainiert wird, so geformt sind, dass jedes Teammitglied eigentlich weiß, okay, der nächste Schritt wird X sein und dann eben auch aktiv mitarbeiten kann. Also zurück zu der Frage, wie organisiere ich es? Spielt auch so ein bisschen in Richtung Crew Resource Management, CRM, da spielt das mit rein. Klare Anweisungen, möglichst namentlich auf die klare Rückmeldung der verstandenen Anweisung achten und die Aufgaben möglichst nicht selbst übernehmen. In der Praxis hängt es meistens daran, okay, der Atemweg, wir sichern ihn jetzt doch, ja, kann aber ja nach der Reanimation sein. Klar bringe ich mich dann, wenn ich in meinem Fall jetzt Anästhesist bin, das schon das ein oder andere Mal gemacht habe, ja, dann ist das meine Aufgabe, weil nach Leitlinie, ich bin der Trainierteste in dem Team.
Wir wollen gleich nochmal auf besondere Umstände eingehen. Für mich immer der, zählt auch so ein bisschen dazu, aber der besonderste Umstand, wie finde ich denn heraus, dass ich hier gerade in der Übertherapie bin? Also der Patient möchte das eigentlich gar nicht oder es ist medizinisch nicht indiziert. Wie und an welcher Stelle versuchst du das präklinisch, innerklinisch ist ja nochmal was anderes, aber präklinisch zu eruieren und wie machst du das?
Also wenn ich starke Hinweise darauf habe, dass das, was ich hier tue, ohne Erfolg bleiben wird, dann überlege ich mir stark, ob ich das überhaupt weiter fortsetze oder im Extremfall überhaupt anfange. Der extremste Fall ist natürlich das Vorliegen sicherer Todeszeichen, fertig, ja, dann brauchen wir nicht weiter sprechen. Der zweite Fall wäre zum Beispiel unbeobachteter Kreislaufstillstand. Wir wissen nicht, wann diese Person das letzte Mal lebend gesehen wurde oder wir wissen es und das liegt Stunden zurück. Der erste Rhythmus ist eine Asystolie und der bleibt Asystol nach Beginn der Basismaßnahmen. Dann kann ich das für 20 Minuten fortsetzen. Wenn ich da keinen Rhythmuswechsel habe, dann bedeutet das, dass die Therapie eingestellt wird. Es gibt andere Rettungsdienstsysteme in anderen, vielleicht auch anderen Ländern, wo unter den geschilderten Umständen gar keine Reanimation mehr begonnen wird. Die Frage nach dem Patientenwillen ist immer eine schwierige. Der ist meistens nicht dokumentiert, manchmal ist er dokumentiert auf irgendeinem Standardformular. Wir wissen zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie war sein Leidensdruck vorher, wie schwer war der denn erkrankt. Das ist eine schwierige Entscheidung am Ende. Ich kann jeden verstehen, der eine Reanimation anfängt und durchführt, der auch einen Patienten ins Krankenhaus bringt, weil wenn ich es nicht mache, dann ist der Fall abgeschlossen. Wenn ich es bis dahin durchführe, habe ich zumindest die Zeit, diese Punkte noch aufzuarbeiten. Und aufhören kann ich immer noch.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sich nachher herausstellt, wir wussten es nicht, aber es war vielleicht eine Übertherapie und da liegt jetzt jemand beatmet auf der Intensivstation, kann man sich in der Regel immer noch aus der Therapie zurückziehen. Das ist, glaube ich, wichtig mitzunehmen.
Man kann es als Appell an die Allgemeinheit, an die Gesellschaft verstehen, dass man einfach klar definiert und das Gespräch, so unangenehm das ist, auch immer wieder sucht für den Fall X, was soll denn gemacht werden? Wie wollen wir das denn haben? Ja? Wenn mein betagter Verwandter jetzt ins Pflegeheim einzieht, ist das zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir ja überlegen kann, soll das wirklich noch gemacht werden? Oder ist das vielleicht sogar sein Wunsch, wenn ich mal aus dem Leben scheide, dann auch lieber Knall auf Fall und dann das gut sein. Und das ist einfach auch ein Appell, sich vor sowas nicht wegzulaufen. Ja, das nützt nichts. Am Ende trifft es jeden. Und wenn wir das vorher irgendwie kommuniziert haben, dann ist das sehr hilfreich im eigenen Sinne.
Wenn wir jetzt auf die weniger düsteren, besonderen Therapieumstände schauen, ich hatte vielleicht eine kleine Anekdote meinerseits. Ich war gerade am Divi und da gab es eine Session besondere Therapieumstände oder besondere Umstände bei der Reanimation. Und jemand erklärte, ja, es gäbe jetzt eine Empfehlung, wenn man jemanden Reanimationspflichtigen aus dem Wasser rettet, soll man doch bitte schon während der Wasserrettung mit den Beatmungen anfangen. Die Thoraxkompression sollte man aber unterlassen. Und ich habe mich in dem Moment so gesehen, also wenn ich jemand schwimmend aus dem Wasser ziehe, dann bin ich froh, wenn ich danach nicht das nächste Ertrinkungsopfer bin. Ich werde da sicher keine Beatmungen hinkriegen. Ja, also die Ratio dahinter habe ich schon verstanden. Das wird wohl ein hypoxisches Problem sein und man sollte möglichst früh da anfangen. Aber das ist ja ein, sagen wir mal, wachsendes Feld. Es gibt immer mehr, zumindest in meiner Wahrnehmung, besondere Umstände. Es werden immer mehr Fälle definiert, wo man abweichen kann von einem Standardalgorithmus, den wir jetzt behandelt haben. Und vielleicht wollen wir uns ein, zwei rausgreifen, die da besonders wichtig sind.
Ja, genau. Also finde ich gefährlich. Ne? Ich kann alles zerfasern und ausgliedern und aufgliedern. Am Ende zählt das, was ich auch eingangs gesagt hatte, für die Laienreanimation. Keep it simple. Die Leute müssen das beherrschen und es zügig durchführen können. Lieber ein einfacher Algorithmus, der prägnant ist, der im Kopf bleibt, als alles irgendwo aufzugliedern. Also wie viele Fälle wie den gerade von dir beschriebenen soll es denn geben, dass man da in irgendeiner Form eine vernünftige Evidenz schafft? Finde ich gefährlich, sowas dann auszuwalzen und durchzudiskutieren. Wie machen es die Leitlinien aktuell? Die definieren natürlich Kreislaufstillstände unter besonderen Umständen und dann sagen sie, gibt es besondere Patientenfaktoren und gibt es besondere Umgebungsfaktoren, die wichtig sind. Und wie beeinflusst das meinen Universalalgorithmus und die Folgetherapie? Da gibt es, ich nenne es jetzt mal die schwere Unterkühlung, Kreislaufstillstand unter beim schwer unterkühlten Patienten, wo sowohl die Medikamentenwirkungen als auch die Defibrillationserfolge erstmal ausbleiben, bis eine gewisse Temperatur wieder erreicht ist. Das sollte man vielleicht wissen. Es gibt Umstände, Begleitumstände, wo findet so ein Kreislaufstillstand statt, die den Algorithmus beeinflussen, Stichwort 3 Defibrillationen in Folge, die aus meiner Sicht jetzt als erstes aufpoppende Besonderheit ist Kreislaufstillstand unter, ja, bei Verletzungen, also traumatischer Kreislaufstillstand. Das ist eben der Extremfall, wo eben das Paradigma, dass die Herzdruckmassage, die Thoraxkompression das Wichtigste darstellt, wo das so ein bisschen verlassen wird, weil es natürlich auch Umstände gibt, unter denen die Herzdruckmassage insuffizient bleiben wird. Da kann ich drauf rumdrücken, es wird keinen Effekt haben. Und das ist eben bei den traumatischen Kreislaufstillständen sehr gut möglich. Man denke eben an die Herzbeuteltamponade, man denke an den Spannungspneumothorax, man denke an den ausgebluteten Patienten, um es mal so drastisch zu sagen, da werde ich keinen ausreichenden Kreislauf durch eine Druckmassage wiederherstellen können. Und da weicht dann eben die Empfehlung von diesem Mantra ab, Thoraxkompression und alles andere danach, sondern dann ist es eben vorrangig, die Blutung zu stoppen. Dann ist es eben vorrangig, den Spannungspneumothorax zu entlasten. Dann ist es eben vorrangig, die Perikardtamponade zu entlasten. Und wenn das adressiert ist oder adressiert wurde, dann sind auch die Herzdruckmassage und die Beatmung wieder suffizient möglich.
Das finde ich in der Umsetzung so ein bisschen schwierig zu formulieren für eine echte Handlungsempfehlung. Wir würden ja aber trotzdem jemanden, bei dem wir nicht wissen, warum er jetzt konkret reanimationsfähig ist, der ein Trauma erlitten hat, würden wir ja trotzdem den Thorax komprimieren, wenn wir nicht eine andere offensichtliche Ursache gefunden haben. Also wir würden ja jetzt nicht anfangen, quasi Herzbeutel, beide Pleuren aufzumachen und Volumen reinzukippen, bevor wir die Thoraxkompression beginnen.
Nee, ist richtig. Fangen wir mit den Thoraxkompressionen an. Jeder Unfall kann auch aus einer inneren Ursache entstanden sein, aber immer wenn ein Unfall vorliegt, muss ich zügig daran denken, den Thorax zu entlasten, zum Beispiel bilateral, Mini-Thorakotomie, Finger rein, Pleura auf, Luft rauslassen. Und ja, das gilt. Ja, Verkehrsunfall, reanimationspflichtige Person muss gemacht werden.
Jetzt nochmal auf die Hypothermie bezogen, das ist ja eben schon so ein bisschen angeklungen. Was ist ein hypothermer Patient? Ist jemand mit 35 Grad Hypotherm und muss anders reanimiert werden? Oder ab wann beginnt das und was machen wir da konkret anders?
Also Antwort A, Patient mit 35 Grad, der ist zwar hypotherm, aber da wird hinsichtlich des Reanimationsalgorithmus nichts angepasst. Die relevanten Anpassungen im Algorithmus betreffen Patienten, die eine deutlich, deutlich reduzierte Körperkerntemperatur haben. Ganz konkret Empfehlung, Körperkerntemperatur kleiner 30 Grad. Dann kann dreimal defibrilliert werden bei entsprechendem Rhythmus. Danach keine weitere Defibrillation, keine weiteren Medikamentengaben, sondern Fortsetzung der Basismaßnahmen und eben Transport ins Krankenhaus zur Wiedererwärmung. Dann gibt es so einen Übergangstemperaturbereich, wo die Zeitpunkte einer Medikamentengabe oder die Zeitintervalle, sprich der Adrenalingabe, hauptsächlich verlängert sind. Ja, das sind so die relevanten Dinge.
Das heißt, du hast gerade gesagt, zur Wiedererwärmung, der Patient darf natürlich anfangen aufzuwärmen, während wir ihn transportieren. Also wir würden ihn jetzt nicht so kalt lassen, aber nicht zu schnell. Wir würden ihn langsam wiedererwärmen und dann im Krankenhaus würde man eine, sagen wir mal, normale Körpertemperatur wieder anstreben. Was mir noch wichtig ist, wie verändert sich denn die Prognose bei der Hypothermreanimation?
Ja, es leitet auch so ein bisschen in ein anderes Thema über. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Die Prognose, auch die neurologische Prognose, ist eben besser, weil der Stoffwechsel durch die entstandene Hypothermie eben massiv runtergefahren wurde. Die Hypoxietoleranz verlängert sich. Da kann es dann eben Sinn machen, auch Reanimationsbemühungen deutlich länger fortzusetzen. Daraus leitet sich dann der Spruch ab, no one is dead until he is warm and dead.
Vielleicht da noch anschließend, wir haben da eben auch schon kurz drüber gesprochen, aber das ist ja jetzt eine klassische Situation, Transport unter Reanimation. Warum ist das eine, sagen wir mal, zumindest generell eine diskutable Therapieform, Transport unter Reanimation? Und was ist eigentlich der Nachteil daran?
Also du hast ja eben schon anklingen lassen, dass bestimmte diagnostische und auch therapeutische Möglichkeiten in der Präklinik eben nicht bestehen. Und wenn ich zwei Schritte zurückgehe und ich versuche das mal runterzubrechen auf, warum machen wir das oder warum kann man das unter bestimmten Umständen machen, dann geht es ja darum, den Patienten einer Therapie durchzuführen, von dem wir glauben, dass der A rettbar ist, dass der sowohl was den Kreislauf angeht, dass wir den schon wiederherstellen können. Klassischerweise das persistierende, defibrillationsrefraktäre Kammerflimmern. Der Patient, bei dem ich aber auch weiß, der neurologische Schaden wird sich in Grenzen halten, sprich, der ist kollabiert, das war beobachtet, der wurde laienreanimiert, wir waren früh da. Das und er hat vielleicht ein kardiales Ereignis gehabt. Das wäre so der Patient aus meiner Sicht, für den das am ehesten in Frage kommt. Die Kölner haben sowas mal etwas detaillierter untersucht. Wenn wir selber in unseren eigenen Zahlen mal gucken, Bonner Raum retrospektiv, von den Patienten, die unter Reanimation transportiert wurden, sind am Ende die allermeisten trotzdem gestorben. Da hätte man wahrscheinlich, und das ist dann spekulativ und immer auch ein bisschen unfair, man war ja selbst nicht vor Ort, die meisten Transporte vermeiden können. So. Und das leitet so ein bisschen zu dem Thema der Übertherapie wieder zurück, was du eben angesprochen hast. Wir binden massiv Ressourcen. Wir fangen eine Therapie im Krankenhaus an, die sich noch ein paar Tage hinziehen wird. Wenn ich vorher klare Signale habe, dass das frustrierend sein wird, dann brauche ich das nicht zu tun. Dann kann ich diese Ressourcen anders verwenden, dann kann ich den Angehörigen Leiden ersparen. Und ja, schlussendlich in den meisten Fällen ist ein Transport unter Reanimation nicht sinnvoll.
Was für mich persönlich noch ein wichtiger Punkt ist, man macht das ja dann als Team, also man entscheidet meistens als Team im Idealfall, wir transportieren den unter Reanimation und vor allem, wenn man jemanden mit manuellen Thoraxkompressionen fährt, ist das ja enorm gefährlich für das Team. Also man muss sich das ja so vorstellen, da kniet jemand auf der Trage und man fährt mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Ja, das ist ja durchaus eine Gefahr für das Team, gerade wenn man aus irgendeinem Grund eine mechanische Reanimationshilfe nicht verfügbar hat oder nicht einsetzen kann. Das gibt es ja auch. Ja, also es gibt ja Reanimationshilfen, die dürfen nicht nass werden und dann blutet der Patient oder sind aus dem Wasser gezogen und kann sie schon nicht benutzen. Also das ist, finde ich, auch immer in Ordnung zu sagen, das ist eine Therapie, die bieten wir nicht an, weil wir dadurch das Team in Gefahr bringen. Ja, also das ist ja durchaus, wenn jemand sagt oder das Team sagt, wir fühlen uns damit nicht
dann
wohl.
Ist das okay. Und genau. Ich finde diese Aussage, wir bieten eine Therapie an oder wir bieten sie eben nicht an, finde ich eigentlich einen guten Satz. Ich muss nicht jedes Angebot machen, wenn die Aussicht auf Erfolg nicht da ist oder eben verschwindend klein ist.
Das leitet ganz gut über zu unserem letzten Punkt, Postreanimation und Prognose. Wenn wir uns jetzt auf die andere Seite stellen, du stehst im Schockraum und da kommt jetzt jemand im ROSC, was ja schon mal eigentlich
schon
ganz gut ist.
Ist ja schon mal gut, ja, immerhin. Also Return of Spontaneous Circulation und die ist am besten sustained, also mehr als 20 Sekunden anhaltend. Okay.
Was passiert dann mit dem und wie ist die Prognose für denjenigen?
Also Postreanimationsversorgung. Das kann man vielleicht auch in 2 bis 3 Punkte aufgliedern. Es gibt das, was sofort zu tun ist. Wir hatten eben den Punkt Atemweg sichern. Dann kann man ganz grob sagen, erstmal Norm anstreben. Alles normalisieren. Sprich, da sind keine besonderen entidalen CO2-Werte gegeben. Nein, der soll normokapnisch sein. Der soll normoxam sein, etc. etc. Rein praktisch habe ich ausreichend Zugänge, sind die sicher, damit ich, wenn dieses Ereignis jetzt erneut eintritt, ich weiter sicher agieren kann. Und dann kommt Punkt 2. In der Regel ist ja die Reanimationsursache nicht beseitigt, sondern ich muss auf die Suche gehen, ja, was ist denn jetzt ein Problem? Und da teilt sich der dann folgende Handlungsalgorithmus eigentlich auch wieder auf so 2 Schienen auf. Habe ich einen klaren Hinweis auf ein kardiales Ereignis, sprich 12-Kanal-EKG, der hat ST-Hebungen, dann ist der nächste Schritt klar, dann geht er in die Choro. Habe ich das nicht, dann fahre ich zum Beispiel erstmal CCT, CT-Thorax-Ausschluss Lungenembolie und habe dann eben auch mögliche Alternativdiagnosen miterfasst, Stichwort ICB, SAB, Lungenembolie, die ich angesprochen hatte. Und dann wird wahrscheinlich im weiteren Verlauf auch ein Herzkatheter erfolgen, der dann aber mit Versatz erfolgen kann. Also erster Punkt, die sozusagen Sofortmaßnahmen der Postreanimationsversorgung. Zweiter Punkt, die Ursachen adressieren. Und der dritte Punkt, ich die Ursache adressiert habe, dann kommt so eine Phase, in der der Patient so etwas wie ein Postreanimationssyndrom zeigen kann. Das kann man als Sepsis-like-Syndrom bezeichnen, also eine Inflammationsreaktion, die mehr oder minder ausgeprägt sein kann. Also ich habe noch eine myokardiale Depression, die Pumpleistung ist noch herabgesetzt, ich habe ein Permeabilitätsleck in der Peripherie, etc. etc. Damit muss ich umgehen. Und dann leitet das eben über zur Prognostizierung. In den initialen Stunden und vielleicht auch in den ersten 1-2 Tage, wenn dann noch Patienten versterben, dann ist das basierend auf den vergangenen Studien, dann ist das häufiger aus Kreislaufinstabilität der Fall, weil ich es eben zum Beispiel nicht geschafft habe, die Ursache suffizient zu beseitigen oder zu viel Myokard zerstört wurde. Wenn ich diese Phase überstehe, dann sterben in den westlichen Ländern die meisten Patienten daran, dass wir die Therapie einstellen. Die sterben nicht daran, dass es nicht weitergeht, dass irgendwas passiert, eine schwere Lungenentzündung, die wir nicht therapiert bekommen, sondern daran, dass wir glauben, dass die neurologische Prognose schlecht ist und dass dieser Patient nicht in ein Leben zurückfinden wird, was für ihn selbst lebenswert wäre. Im Englischen nennt man das Withdrawal of Life-Sustaining Therapy, also schlichtweg Therapielimitierung. Und wenn man sich auf sowas einigt, dann sollte man sich natürlich relativ sicher sein oder möglichst sicher sein, was ich da empfehle oder wie ich so etwas an den Angehörigen kommuniziere. Also Prognostizierung, extrem wichtiger Punkt. Und wie überall in der Medizin, glaube ich, kann man sagen, mehrere Modalitäten helfen. Ist auch klar so vorgegeben in der Leitlinie, multimodales Vorgehen, zum Beispiel ein EEG, zum Beispiel ein CMRT, zum Beispiel evozierte Potenziale, zum Beispiel die Messung bestimmter Laborparameter wie der neuronenspezifischen Enolase. Oder aber auch klinische Parameter, also bestimmte Reflexmuster, die der Patient zu bestimmten Zeitpunkten zeigt. Daraus kann man sich dann die neurologische Prognose ableiten. Im Idealfall sollte das ein neurologisch versierter Arzt tun. Hier haben wir natürlich den Vorteil, den Neurologen auf dem Campus zu haben. Und daraus kann ich dann ableiten, will der das, dieser Mensch. Am Ende, was kommt bei raus? Ich weiß nicht, ob die Allgemeinheit eine gute Vorstellung davon hat, wie viel Prozent der Patienten, die außerhalb eines Krankenhauses reanimiert werden, dann ein Krankenhaus auch wieder lebend verlassen. Da reden wir noch gar nicht darüber, in welchem Zustand sie das tun. Als ich mich damit das erste Mal beschäftigt habe, fand ich die Zahlen ja fast frustrierend niedrig. Das ist, wenn man das deutsche Reanimationsregister abfragt, sind das in der Gesamtheit der Reanimierten ungefähr 11%, die das Krankenhaus lebend entlassen. Das kann man dann ein bisschen aufteilen, je nach Rhythmus, mit dem sie vorgefunden wurden oder ob sie in einem Cardiac Arrest Center behandelt wurden. Genau.
Und wie viel von denen geht es so, dass wir sagen würden, die sind neurologisch nicht schwer betroffen? Also dass man sagen, die sind Selbstversorger?
Also, was du meinst, ist ja, wie viel Prozent dieser Leute oder welcher Anteil dieser Leute ist ohne schweren neurologischen Schaden daraus gekommen, der unterschiedlich quantifiziert werden kann. Eingebürgert hat sich da der CPC, die Cerebral Performance Category. Und da kann man sagen, dass bei uns die allermeisten, die das überleben, das auch neurologisch gut überleben. Also eben zum Beispiel kein apallisches Syndrom haben, sondern vielleicht mit einer kleinen Behinderung, und damit meine ich eine Behinderung, die den Alltag nicht unmöglich macht, weiterleben. Ein erklecklicher Anteil findet auch in einen Beruf zurück. Aber nochmal den Schritt zurück, das erkaufen wir uns ja dadurch, dass wir vorher die anderen, die eben wahrscheinlich neurologisch schlecht überleben würden, dass wir das nicht zulassen, dass die so lange überleben. Wir beenden eine Therapie vorher. Und das erklärt diesen hohen Anteil des neurologisch guten Überlebens an den Überlebenden überhaupt hier in unserem Kulturkreis, muss man sagen.
Das heißt aber, die 11% waren jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, auf die bezogen, wo präklinisch eine Reanimation begonnen wurde und nicht die im Krankenhaus angekommen sind.
Ja, genau. Also Vorsicht bei den Zahlen. Wenn man da interpretiert, das bezieht sich auf die Prozentzahl aller begonnenen Reanimationen. Und klar, da ist ein erklecklicher Anteil dabei, der vielleicht nie hätte begonnen werden sollen oder wo sowieso klar ist, der war nicht rettbar. Man kann das dann wieder runterbrechen auf die Referenzpatienten, also kardiale Ursache, VFVT als vorliegender Rhythmus, beobachteter Stillstand, Laienreanimation. Oder man kann auch darüber sprechen, wie viel Prozent der Patienten, die ein Cardiac Arrest Center, ein Krankenhaus erreichen, verlässt dieses denn auch wieder. Dann liegt die Prozentzahl naturgemäß etwas höher. Und für die Cardiac Arrest Center ist ja noch eine relativ neue Idee. Da überleben ungefähr 30%, also ein Drittel aller lebend aufgenommenen Patienten nach außerklinischem Kreislaufstillstand und verlassen dieses Krankenhaus auch wieder. Man muss nur vorschicken, dass die Hälfte der Patienten, die jemals reanimiert wurden, dieses Krankenhaus gar nicht erreicht haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann war das ja jetzt noch ein kleines Licht am Ende des Tunnels, bevor du es wieder ausgeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Vielleicht als kleine Take-Home-Message, dass wir jetzt nicht auf so einer düsteren Note enden. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, aktuell null Reanimation hat, aber damit rechnen muss, in den nächsten 2 oder 3 Jahren zum ersten Mal in die Verlegenheit zu kommen, einen Patienten zu reanimieren.
Get trained. Also besuch einen Kurs, lass dich trainieren. Für die allermeisten wird es ja ein seltenes Ereignis sein, immer noch relativ seltenes Ereignis sein. Und da kann ich nur empfehlen, aus eigener Erfahrung, einen guten Kurs zu finden vom ERC oder vom Deutschen Reanimationsrat. Das A macht Spaß und B. Also mir hat's wirklich geholfen. Man beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Man ist gezwungen, auch mal 200 Seiten Leitlinie nicht alle zu lesen, keine Sorge. Aber relevante Punkte aufzunehmen. Und es ist viel Praxis. Also, deine Frage war ja, was soll ich tun, wenn ich damit rechnen muss, in diese Situation zu geraten, aber eigentlich da bisher keine Erfahrung habe. Da wäre die Antwort, get trained.
Sehr schön. Und wenn du jetzt vielleicht noch inhaltlich aus deiner Sicht 2, 3 Sachen mitgeben wollen würdest?
Beherrsche das Chaos. Das ist immer so. Es ist erstmal Chaos. Es ist auch okay, dass das so ist. Wichtig ist, dass es zügig gebändigt wird, aber nicht gleich entmutigen lassen. Nicht gleich in Katastrophenstimmung verfallen. Basics. Basics first. Keep it simple. Und als letztes, wollte es ja nicht, dass wir düster enden. Ja? Nicht enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert.
Sehr schön. Sehr schön. Jetzt weiß ich jetzt nicht, ob das düster ist. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben extensiv alles abgehandelt. Sag das jetzt einfach mal. Aus meiner Empfindung hat sich das jetzt nach einer guten Folge angefühlt, aber das weiß man immer erst, wenn man es dann einmal nochmal gehört hat. Wer uns schreiben möchte, der kann das gerne tun an teamtimeout@ukbonn.de und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.